ARD.
Der Hamburger SV verliert die Tabellenführung der zweiten Liga, weil er trotz früher Überzahl auf Schalke nicht gewinnen kann.
Achtung, jetzt hat Mohr auf der linken Seite ganz viel Platz zum Flanken. Mohr in die Mitte, Kopfball. Achtung, da ist Silla und Tor! 2:2!
Borussia Dortmund verkraftet das Aus in der Champions League gut und robbt sich weiter an die internationalen Plätze ran.
Für uns ist jetzt einfach jedes Spiel ein Endspiel. Wir wissen, dass wir können einfach jetzt nicht Punkte verlieren und es wird eng, aber wir müssen diese Hoffnung und Glauben haben, dass wir es noch schaffen können.
Und die Bundesliga hat einen neuen Rekord aufgestellt beim Topspiel um die goldene Ananas zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart.
Aber die erste Halbzeit war schon wild.
Und das alles besprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Und herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf den 30. Spieltag in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Das mache ich heute mit Jens Weibrohn.
Und mit Anne Hild natürlich.
Ja, ich mache das auch mit Anne Hild.
Ja, und ich auch.
Und wir haben euch noch ein Easter Egg versteckt. Für alle, die den Podcast als Video gucken, die können ein bisschen Ostereier suchen. Ja. Aber ich gebe zu, es ist nicht ganz so schwierig.
Nee, ist richtig.
Wie erfolgreich war denn deine Ostereiersuche?
Och, ich war ganz zufrieden.
Und wie zufrieden bist du mit dem Spieltag in der Bundesliga und in der zweiten Liga?
Ja, ich weiß nicht. Also zweite Liga, ja, ist cool, dass es so spannend ist und bleibt und irgendwie ja gefühlt auch noch wieder spannender wird.
Mhm.
Erste Liga ist jetzt irgendwie so immer mehr die Luft raus, oder?
Ja, also ich finde das Rennen um Europa, da ist doch schon noch ordentlich Spannung drin.
Ja, okay. Rennen um Europa, Schneckenrennen um Europa.
Ja, aber also in der zweiten Liga ist es auch ein Schneckenrennen in der Tabellenspitze.
Ja, das macht habe ich überhaupt nichts gegen. Macht ja irgendwie den Reiz aus, aber so der Rest ist ja irgendwie alles schon, also klar, unten nur noch Relegationsplatz irgendwie und keiner will so richtig.
Mhm.
Oben, ja, die Nummer ist jetzt endgültig durch.
Ja.
Also von daher.
Dann gucken wir doch auf die zweite Liga, wenn du die so spannend findest. Ja, die Frage ist, verspielt der HSV jetzt endgültig mal wieder den Aufstieg?
Oh, schwierige Frage. Gibst du mir das KSC-Spiel noch?
Ist KSC denn eins von den Teams, wo du denkst, da wird es sich entscheiden?
Jein. Also generell ist das, glaube ich, ein Maßstab, was jetzt mit dem HSV los ist. Ne? Also der KSC steht nicht in der unteren Tabellenhälfte. Das heißt, die Chancen, dass Hamburg
aber
da punktet.
Auch auf Platz 9, ne? Also ganz knapp.
Ja, aber die Chancen, dass Hamburg da punktet zu Hause, sind schon tendenziell größer als auf Schalke.
Ach so, weil es ein Team in der oberen Tabellenhälfte.
Ja, genau. Also der HSV punktet ja gegen die untere Tabellenhälfte schlechter als gegen die obere.
Das stimmt.
Auch kurios für einen jetzt nicht mehr Tabellenführer in der zweiten Liga. Aber ich bin der Meinung, also diese ganze Woche wird jetzt sehr viel darüber aussagen und zeigen, was mit dem HSV los ist und ob sie es dieses Jahr packen oder ob sie es wirklich schon wieder vergeigen.
Ja, Knackpunkt war ja eigentlich, hätte man meinen können in dem Spiel auf Schalke, dass der HSV ganz früh, nämlich schon ab der dritten Minute in Überzahl war. Da gab es die rote Karte für Kenan Karaman nach seiner Vollgasgrätsche
an
Jonas Meffert. Habe ich von sportschau.de so übernommen. An Jonas Meffert. Der hat aber gesagt, ist alles gar nicht so schlimm.
Kenan hat sich auch schon bei mir entschuldigt. Also ich wusste auch, dass es keine Absicht war. Deshalb war schon ein sehr, sehr hartes Foul. Aber ich hab Glück gehabt. Ich habe überhaupt nichts. Nur eine Schramme, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen übermotiviert war er schon, der Kenan Karaman. Das muss man ja sagen.
Ja, also, das zeigt halt einfach, wie heiß die Schalker waren, dieses Spiel nicht zu verlieren, finde ich. Und übertrieben.
Ich habe gedacht, aber das ist dann natürlich erst nachdem Kenan Karaman schon runter war, so in meinen Kopf gekommen. Ich habe gedacht, warum spielt Schalke nicht öfter zu 10? Ja, also wenn du das mal vergleichst mit diesem Spiel gegen Regensburg, das war ja ein unfassbarer Unterschied.
Ja, und, war aber auch ein anderer Gegner.
Ja, es war ein anderer Gegner. Vielleicht haben sie auch sich selbst, weil das Regensburg-Spiel so schlecht war, auch nochmal ein bisschen zusammengerissen, kann sein. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, in dem ganzen Stadion ist ja so diese, ey komm, jetzt erst recht. Ich weiß, wir müssen jetzt hier 90 Minuten in Unterzahl spielen, aber jetzt erst recht. Und dann am Anfang ist der HSV ja überhaupt gar nicht reingekommen ins Spiel. Und dann erst mit diesem, ja, sie kriegen ja eigentlich zweimal dasselbe Gegentor, die Schalker. Ne?
Ja, eigentlich schon. Ja.
So, also gefühlt, das eine ist ein Kopfballtor, das andere von Saiti dann mit dem Fuß, aber beide Male über die linke Seite, beide Male sehr, ich sag mal, nachlässig verteidigt. Und deswegen habe ich so das Gefühl gehabt am Anfang, eigentlich tat Schalke das gar nicht so schlecht, dass sie halt so irgendwie so einen Wachrüttler bekommen haben. Und der HSV hat ja Merlin Polzin nach dem Spiel, glaube ich, auch gesagt, hat echt Schwierigkeiten gehabt, damit erstmal klarzukommen.
Ja, aber das hört man ja immer wieder, dass es schwierig ist, sich darauf einzustellen, wenn ein Team dann nur noch zu 10 da auf dem Platz ist. Und halt auch wirklich, klar, der HSV kennt diese Kulisse, auf, also so ähnlich wie es auf Schalke ist, haben sie es ja auch zu Hause. Aber ich glaube, das ist dann halt wirklich, und für Schalke geht es ja ehrlicherweise um nicht mehr viel in dieser Saison. Also ich glaube, ja, die werden da unten nicht mehr reinrutschen. Die haben jetzt aktuell 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Auf jeden Fall ist es dann schon auch wieder ein bisschen fahrlässig, wie Schalke dieses Spiel trotz Unterzahl aus der Hand gibt, innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und dann, finde ich, aber passiert in der zweiten Halbzeit was Kurioses, weil ich der Meinung bin, mit dieser Pyro-Unterbrechung,
von den HSV-Fans.
Die HSV-Fans zünden da ja Pyro und zünden sogar Raketen, weil er irgendwie komplett Banane ist, gerade wenn so ein Stadion wie auf Schalke eigentlich mehr oder weniger komplett zu ist. Aber mit dieser Unterbrechung kippt das Spiel meiner Meinung nach. Bis von der 31. bis zur 61. Minute wie ist das Chancen- oder das Torschussverhältnis 14-0 für Hamburg. Dann gibt es die Unterbrechung und danach ist das Torschussverhältnis 6-1 für Schalke und in der Zeit fällt natürlich dann auch der Ausgleich, klar. Also das spielt natürlich dann schon auch irgendwie möglicherweise eine Rolle am Ende, dass die HSV-Fans da irgendwie nochmal ein Zeichen setzen wollten und sie haben ihre Mannschaft damit möglicherweise einen Bärendienst erwiesen.
Ja, aber ich finde, sinnbildlich ist ja eigentlich das, was nach dem Spiel passiert ist, als es da diese HSV-Rangelei in, also die haben sich ja dann nochmal zusammengetan, haben einen Mannschaftskreis gebildet und dass dann da Mitspieler aufeinander losgehen, aber das hat Jonas Meffert auch mal erklärt.
Es ging um eine Situation, wo sie einfach eine andere Meinung hatten. Der eine wollte, glaube ich, die Flanke früher haben und der andere später oder erst den Ball in den Fuß. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, aber muss ich das so vorstellen, die sind halt wie Geschwister und wenn du mit deinem Bruder zusammen in einer Fußballmannschaft spielst, verlierst oder unentschieden spielst in einem Spiel, was du eigentlich gewinnen musst, dann kann es auch mal ein bisschen emotionaler werden. Also alles gut.
Also es ging um Dompe, der auf seinen Landsmann Mikkel Prinsis da losgegangen ist, aber ist wirklich alles gut?
Natürlich ist nach dem Spiel nicht alles gut, ist doch klar. Also die spielen über 90 Minuten in Überzahl und gewinnen am Ende nicht, sondern holen nur einen Punkt gegen ein Team, was eigentlich ja klar unterlegen sein müsste, zumindest wenn man sich auch die Tabelle anschaut. Natürlich ist dann nicht alles gut und ich würde das natürlich auch runterreden, ist ja klar. Würde auch sagen, ja, halb so wild alles. Aber das ist für mich ist das schon auch ein bisschen ein Zeichen, dass die Nerven da so langsam anfangen, möglicherweise eine Rolle zu spielen.
Und ich weiß auch nicht, ob Merlin Polzin da dann der richtige Trainer ist, um solche Hitzköpfe irgendwie in den Griff zu kriegen.
Keine Ahnung, müssen wir jetzt mal abwarten. Aber also grundsätzlich ist das natürlich keine angenehme Situation. Deswegen der Druck jetzt in dieser Woche, das meine ich ja auch, vor dem KSC-Spiel wird unnormal groß sein beim HSV.
Aber gut für die Kölner. Die haben nämlich jetzt sich die Tabellenführung dann geschnappt, haben 1 Punkt Vorsprung aktuell auf den HSV und haben endlich aus Kölner Sicht mal so einen Ausrutscher dann auch wirklich genutzt. Sehr souverän 3-1 gewonnen gegen Münster. Und ich finde, jetzt war das schon fast der beste Auftritt der Rückrunde.
Ja, es war ja auch der mit den meisten Toren. Das ist ja verbrieft.
Das auch, ja.
Also das erste Mal 2025 mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, 1. FC Köln. Ja, also Downs Lemperle zum ersten Mal seit dem 9. Spieltag wieder zusammen auf dem Platz. Und klar, es war Preußen. Da gibt es mit Sicherheit auch stärkere Gegner, die das anders challengen können. Zumal Preußen auch ziemlich harmlos war. Auch wenn die, finde ich, ein bisschen Pech hatten mit diesem Elfmeter, der dann am Ende quasi so ein bisschen das Spiel zum Kippen bringt. So ein Handelfmeter, den man, finde ich, nicht geben muss, der dann aber nach Video-Review gegeben wird.
Andererseits, finde ich, hatten sie mit dem Ausgleich auch schon ein bisschen, naja, was heißt Glück? Also es hat einfach niemand damit gerechnet, dass dieser Ball, der, glaube ich, eher als Flanke gedacht war, dann irgendwie noch im
ohne
Tor
Frage,
runterkommt.
Ohne Frage, also Preußen, das ist schon eine verdiente Niederlage für den SCP, ohne Frage. Und trotzdem war das, finde ich, für die Kölner, da, also auch Hübers wieder dabei zum ersten Mal nach 3 Spielen. Und das sind eigentlich ganz mutmachende Signale gewesen in dem Match. Aber das müssen sie jetzt ja natürlich auch dann bestätigen.
Ja, Köln hat jetzt noch Spiele gegen Hannover, Regensburg. Da ist auch schon der ein oder andere gestolpert. Nürnberg und dann Showdown gegen Kaiserslautern zu Hause am letzten Spieltag.
Das wird geil, glaube ich.
Das glaube ich auch. Obwohl Kaiserslautern sich ja jetzt erstmal so ein bisschen verabschiedet hat und nur noch auf dem 7. Platz ist, aber halt auch nur 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
Der letzte Zweitligaspieltag wird auch generell, glaube ich, richtig geil.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Lass uns aber in die Bundesliga gucken und das Einzige, was noch so richtig spannend ist, habe ich gerade schon gesagt, der Kampf um Europa und wer hätte das gedacht? Auch Borussia Dortmund möchte da nochmal ein Wörtchen mitreden. Hat nämlich am Sonntag das Spiel gegen Gladbach mit 3-2 gewonnen. Es haben ja viele unter der Woche gesagt, wenn sie so auftreten wie gegen Barcelona, sollte das eigentlich ein ja, mehr oder weniger Torfestival zu Hause werden. Ich finde, sie sind nicht so aufgetreten wie gegen Barcelona, aber trotzdem innerhalb von knapp 10 Minuten 3 Tore gemacht, nachdem sie in Rückstand geraten sind, was auch mehr oder weniger aus dem Nichts kam. Also zumindest Moral bewiesen.
Also ich fand Gladbach gut, hatte ich ehrlicherweise fast nicht so erwartet. Die haben mich positiv überrascht, obwohl sie dieses Spiel verloren haben, vor allem am Anfang. Und das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb die Dortmunder sich so schwer getan haben. Also Gladbach wirkte viel wacher als in den vergangenen Spielen. Mhm. Ich war ja gegen Freiburg auch im Stadion und das war gar nichts, war viel zu passiv. Jetzt waren sie sehr aktiv, sehr viele Ballgewinne. Man hat gemerkt, dass Rocco Reitz halt wieder da ist, ne? Und dann haben sie halt auch viele frühe Ballgewinne gehabt. Also schon sehr nah am Tor der Dortmunder. Und das hat den Dortmundern am Anfang große Probleme bereitet. Und es klingt wahrscheinlich für die Dortmunder ein bisschen zynisch, aber die Verletzung von Maximilian Bayer und damit der Wechsel, dass Choupo-Mekka reinkommt, ist, finde
ich... Also mit der ersten Hälfte?
Genau, finde ich, der Gamechanger. Ne? Da führt Gladbach ja schon 1-0 durch das Tor von Itakura. Dann verletzt sich Bayer und durch die Verletzung und die Einwechslung von Choupo-Mekka stellt Dortmund so ein kleines bisschen um. Und damit hat Dortmund dann selbst auf einmal viel mehr Zugriff im Zentrum. Und das kippt das Spiel dann innerhalb dieser kurzen Zeit, natürlich kombiniert mit so einer unglaublichen Effizienz. Ne? Also muss man ja auch sagen, haben ja dann irgendwie 3 Chancen und die sind alle drin.
Aber Gladbach ist einen Punkt hinter Dortmund und es sind halt nur 5 Punkte in Richtung Champions-League-Plätze.
Ja, das ist alles drin, klar.
Weil RB Leipzig auf Platz 4 steht und ich frage mich, wie das sein kann, dass die immer noch in den Champions-League-Rängen drin sind. 1-1 gegen Holstein Kiel gespielt und also... Ganz ehrlich, das ist jetzt schon das 10. Unentschieden von RB Leipzig in dieser Saison und die sind trotzdem auf Kurs Champions League aktuell.
Ja, aber sie haben ja, finde ich, gezeigt, dass sie nach wie vor RB Leipzig sind, auch mit neuem Trainer, auch wenn sie davor...
Aber das ist nicht unbedingt positiv.
Nee, das ist es nicht, aber die Probleme sind die gleichen. Ne? Mhm. Also sie tun sich dann schon schwer, das Spiel zu gestalten. Die erste Halbzeit war komplett unterirdisch. Und Kiel, haben wir ja auch in der Vorschaufolge schon drüber geredet, ist das einzige Team, das in jedem Auswärtsspiel in dieser Saison getroffen hat.
Ja, auch jetzt
so, und das hat sich dann jetzt auch, finde ich, auch gezeigt. Also Kiel war richtig gut, total verdienter Punkt am Ende. Ja, und Leipzig, also klar, jetzt ist Xavi dann nächste Woche wieder dabei, weil er war ja jetzt gesperrt und dann sieht die Sache natürlich auch schon wieder anders aus. Klar, diese individuelle Qualität spielt eine Rolle. Aber weil erwartest du sie in Europa oder siehst du das kritisch?
Naja, Europa schon, aber Champions League würde ich sagen, jetzt im Endspurt sind da andere Teams. Jetzt ist ja halt auch die Frage, ob nächste Woche in Frankfurt dann Peter Gulaschi überhaupt im Tor stehen kann. Der war im Krankenhaus, ist aber an Ostersonntag auch schon wieder entlassen worden, hat halt eine Gehirnerschütterung, da muss man dann ja dieses Protokoll durchlaufen und dann ist noch gar nicht klar, ob der spielen kann. Ich finde es eher krass, dass nach dem Spiel Kiel sagt, eigentlich war das 1-1 ein bisschen wenig. Also das sagt der Trainer Marcel Rapp.
Gefühlt war mehr drin. Und wenn man das als Trainer von Holstein Kiel sagt, bei einer Mannschaft wie Leipzig, die in der Champions League spielt, sagt das, glaube ich, schon vieles aus.
Ja, sagt auf jeden Fall viel aus, wenn du als Kiel in Leipzig dann einen Punkt holst. Und am Ende, natürlich, jetzt brauchst du die Punkte auch im Moment dringender als Leipzig.
Ach, das würde ich gar nicht so sehen. Leipzig will ja auch in die Champions League, ne? Also,
ja, aber Kiel will halt auch nicht absteigen.
Ja, aber... Der Kampf ums irgendwie in der Bundesliga bleiben ist natürlich irgendwie eine andere Herangehensweise und trotzdem hat beides, finde ich, was Existenzielles so, ne? Weil RB, da ist ja auch ganz klar, eigentlich können die auf die Champions League nicht verzichten und dafür war das dann schon auch ein bisschen wenig, ne? Also,
ja.
Und an der Stelle ist dann auch vollkommen okay, dass sich Kiel vielleicht sogar bisschen ärgert, dass sie nicht mehr hätten, mehr mitgenommen. Ich finde, aufgrund der zweiten Halbzeit, da ist Leipzig, hat Leipzig dann schon mehr vom Spiel irgendwie und auch bessere Chancen und dann wird ja auch ein Treffer wird ja nicht gegeben für Kiel, für Leipzig noch. Also ist das schon in Ordnung? Und trotzdem sehr gute Leistung von den Kielern und das ist vollkommen okay, dass die sich auch immer noch Hoffnung machen auf den Klassenerhalt, auch wenn sie zwischendurch ja schon so aussahen, als wären sie ganz weit weg, weil Heidenheim ist jetzt ja auch keine Welt entfernt.
Wie bewertest du denn das andere Unentschieden von einem Champions-League-Anwärter, nämlich das 2-2 von Mainz gegen Wolfsburg?
Ach, es tut mir ein bisschen leid für Mainz.
Also auf Platz 6 abgestürzt. Also ich meine, jeder Mainzer hätte wahrscheinlich Platz 6 am Anfang der Saison unterschrieben. Ne?
Also ich meine, Mainz, das war ja eigentlich vorher klar. Ne? Die haben an Ostern seit 9 Jahren kein Spiel mehr gewonnen.
So, dass und das sie ist dann eine Statistik, die ist natürlich viel wichtiger als das, was auf dem Platz passiert.
Ja, also wenn du überlegst, dass sie in der ersten Halbzeit eigentlich schwächer waren als in der zweiten, wo sie dann das Spiel komplett in der Hand haben und eigentlich ja dann irgendwie auch zumachen müssen. Und ausgerechnet dann kassieren sie halt den Ausgleich. Das ist natürlich dann schon auch irgendwie ein bisschen bitter und vielleicht auch so ein bisschen fehlendes Momentum gerade. Ne? Also es läuft halt einfach gerade nicht für Mainz. Dinge, die in ganz großen Teilen dieser Saison für sie gelaufen sind, laufen jetzt einfach gegen sie. Und dann war dieses Spiel halt einfach auch so ein bisschen symptomatisch dafür, dass sie am Ende noch den Ausgleich kassieren. Jetzt ist gegen die Bayern nächste Woche Paul Nebel wieder dabei. Aber ich meine, die Bayern haben es jetzt halt in der Hand mit der Meisterschaft. Die werden da mit Sicherheit jetzt auch nichts mehr abschenken. Also eigentlich eher ein bisschen negative Vorzeichen gerade für Mainz, oder?
Man kann es auch mit den Worten von Bo Henriksen sagen.
Natürlich tut es weh.
Man kann aber auch was Positives sehen bei den Mainzern. Nach 133 Versuchen haben sie dann endlich mal nach einer Ecke getroffen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, und Wolfsburg, nur 2 von 13 Bundesligaspielen in der Rückrunde gewonnen. Also klingt jetzt auch nicht unbedingt nach Europa-Ambitionen, wobei da sieht es eigentlich... Ja, theoretisch haben sie da noch Chancen. 8 Punkte sind es auf Mainz jetzt. Und Ralf Hasenhüttl sagt aber, so schlimm ist es gar nicht.
Die Stimmung bei uns ist viel, viel besser, als ihr sie von außen oft macht.
Ja, Stimmung gut. Er hat sich dann
weiß
auch,
ich
noch,
nicht, ob das stimmt.
Auch noch über die Unterstützung der Fans gefreut. Ich habe ein bisschen einen anderen Blick auf Wolfsburg, glaube ich, als Ralf Hasenhüttl.
Ja, also... Das wirkt auch so ein bisschen nach, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. ja, also der, ich, klar, sie haben sich ja, wenn er jetzt verloren hätte, sähe die Welt vielleicht sogar ganz, ganz schlimm aus für ihn. Kann ich nicht genau einschätzen. Es gibt ja diverse Nachfolgekandidaten, die schon gehandelt werden.
Ich habe das Gefühl, egal wie jetzt der Saisonendspurt laufen wird, Ralf Hasenhüttl ist im Sommer.
Ja,
recht.
Ich glaube auch, der ist finished. Also, und ja. Also natürlich stellt er sich dann nicht dahin und sagt, ja, ist alles eine Katastrophe hier und ich habe den Laden nicht im Griff. Auch wenn es möglicherweise so ist.
Es erinnert mich ein bisschen an die letzten Wochen von Thomas Tuchel bei den Bayern. So dieses.
Ja, das stimmt, so trotzig, ne?
Ja, genau.
Ja, kann man schon ein bisschen vergleichen.
Ja. Machen wir weiter mit Unentschieden und zwar mit dem ersten torlosen Spiel von Eintracht Frankfurt in dieser Saison und dem 5. torlosen Spiel vom FC Augsburg. 0-0 ist das Sonntagsspiel ausgegangen. Ja, ist eigentlich auch ein Spiel, mit dem beide mehr oder weniger zufrieden sein können. Es waren gute Torhüterleistungen. Kevin Trapp war ja wieder zurück, weil Kaua Santos einen Kreuzbandriss hat. Wäre vielleicht eh zurückgekommen, Kevin Trapp, weiß man nicht, weil der ja auch wieder fit ist. Und Finn Dahmen halt stark wie eh und je.
Ja, also am Ende ist das vielleicht, also ich persönlich würde es glaube ich so bewerten, dass es für die Eintracht ein bisschen zu wenig ist. Nicht gemessen, unbedingt gemessen am Spiel. Ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sie schon dann auch irgendwie, also hat Dino Topmöller stellt ja um, indem er Batshuayi rausnimmt und dann in der zweiten Halbzeit Knauf bringt. Dadurch kommt viel mehr Dynamik in das Spiel und dann kriegen sie es meiner Meinung nach schon auch in den Griff. Und eigentlich, sie haben ja dann auch gute Gelegenheiten, um das Ding zu ziehen am Ende. Deswegen ist es wahrscheinlich für Augsburg ein Ergebnis, mit dem sie noch eher leben können. Ja, man muss bei den Frankfurtern mal so ein bisschen gucken, finde ich gerade, ne? Das ist jetzt noch, ist die Champions League nicht in Gefahr, aber in der Rückrunde ist das schon sehr mittelmäßig insgesamt.
Ja,
ne?
Also aber dann kannst du halt
19 Punkte aus 13 Spielen.
Leverkusen vorne dran spielt nur unentschieden, sprechen wir ja gleich noch drüber. Leipzig hinten dran spielt nur unentschieden. Also du hast halt immer noch diese 3 Punkte Vorsprung, bist auf dem 3. Platz, hast das bessere Torverhältnis. Ja.
Ja, also das ist auch, das kann schon alles klappen. Aber naja, es war wieder so ein Spiel. Ich meine, klar, ist natürlich auch eine harte Woche. Echt, muss man ja wirklich sagen, für die Eintracht mit dem Europa League aus.
Da waren dann, ja irgendwie knapp 40 Stunden nur zwischen den Spielen.
Dann die schwere Götze-Verletzung, dann die Kaua Santos-Verletzung. Ich meine, da ist ja Kevin Trapp jetzt zum Glück rechtzeitig wieder fit. Aber trotzdem, das sind natürlich schon alles irgendwie Themen, die du jetzt nicht unbedingt gebrauchen kannst. Und da können sie froh sein, dass sie jetzt noch ein ganz gutes Polster haben. Und jetzt können sie sich ja, das ist ja dann immerhin das Positive, können sie sich ja auf die Bundesliga konzentrieren und haben halt den zweiten Wettbewerb nicht mehr, auch wenn ihnen das, so habe ich das auch am Donnerstag wahrgenommen, wahrscheinlich richtig, richtig wehtut.
Ja, das
kann ich auch nachvollziehen. Also da waren die Hoffnungen, glaube ich, sehr groß.
Ne? Ja, glaube ich auch. Waren natürlich mehr als 40 Stunden. Ich habe einen Tag unterschlagen. Natürlich haben die ja erst sonntags gespielt.
Dann wäre mir gar nicht aufgefallen.
Kommen wir zu unseren Kategorien, würde ich sagen. Und bleiben im weitesten Sinne eigentlich beim Thema Europa. Mein Spieler des Spieltags kommt nämlich vom SV Werder Bremen. Und auch die Bremer melden ja nochmal Ambitionen, sind punktgleich hinter Dortmund auf Platz 8. Und ich habe mir einen Spieler ausgesucht, der nicht das Tor gemacht hat zum 1-0 gegen Bochum, sondern den Ausgleich verhindert hat. Marco Friedl, kurz vor dem Abpfiff noch mit seiner Monstergrätsche dafür gesorgt, dass die Bremer diesen Sieg eben auch zu Hause behalten. und wurde dann nach dem Spiel von unserem Reporter gefragt, ob sich so eine Grätsche dann auch mal anfühlen kann wie ein Tor.
Ich glaube, das spreche ich für alle Verteidiger. Ja, ist für uns wie ein Tor, geschossenes Tor. Weiß nicht, muss man das nochmal anschauen, was wir da gemacht haben. Das darf eigentlich nicht passieren. Zum Glück habe ich es dann früh genug gesehen und erkannt. Ja, und dann war für mich einfach all or nothing. Entweder ich habe den Ball oder ich fliege mit Rot vom Platz. Aber schön, dass die Fans dann das auch gefeiert haben. Hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben.
Ja, ist ja gut gegangen. Damit haben die Bremer jetzt als einziges Team in der Bundesliga die vergangenen 4 Spiele gewonnen und Bochum hat die 5. Niederlage in Serie kassiert.
Ja, und Marco Friedl ist natürlich ein Faktor dafür, dass es bei den Bremern gerade so läuft.
Also, seitdem der wieder da ist.
Ja, das Motto ist ja jetzt mehr so Stabilität vor Spektakel. Ne? Zwischendurch hatten sie in dieser Saison ja auch mal Phasen, wo sie schon versucht haben, dann auch wirklich ansehnlich zu spielen. Und da sind halt immer wieder dann Fehler im Spielaufbau passiert. Das haben sie jetzt halt so ein bisschen abgestellt. Und das war jetzt gegen Bochum ja auch wieder eigentlich das Thema. Ne? Und ja, also am Ende ist es natürlich dann schon auch unter freundlicher Mithilfe des VfL, dass sie das Ding am Ende gewinnen. Ne?
Ja, die dann auch in Unterzahl, weil Sissoko mit Gelb-Rot vom Platz musste. Da für mich eine der dümmsten gelben Karten, die du kassieren
total
kannst.
Bescheuert.
Du hast schon
total
gelb,
bescheuert.
Es gibt eine Rudelbildung. Du siehst danach die zweite gelbe
aber
und
auch
musst runter.
Beim Tor wieder, das ist halt einfach das Bochumer Thema. Ne? Also die kriegen zu viele vermeidbare Gegentore. In dem Fall auch wieder, da spekulieren sie ja darauf, dass es ein Foulspiel ist. Mhm. Gegen Weiser also Wittek, Weiser foult Wittek, darauf spekuliert der VfL. Wittek bleibt liegen und alle anderen bleiben stehen. So. Und dann kann Jin mal den Ball frei in die Mitte spielen, wo halt einfach Weiser dann frei steht, weil Wittek ja den Zweikampf verloren hat. So.
Andererseits finde ich, kannst du als Bochum halt auch, also die haben ja nicht schlecht gespielt bis dahin, kannst du auch vorher schon in Führung gehen. Aber da kommt halt offensiv
zu. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Ne? Also das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein großer Unterschied zu beispielsweise St. Pauli oder vielleicht sogar der große Unterschied. Die haben einfach eine so gut funktionierende Defensive, dass sie wissen, okay, wir werden hier nicht die Sterne vom Himmel schießen. So, und der VfL hat ja dasselbe Problem mit der individuellen Qualität im Sturm. Mhm. So, die kassieren aber dann regelmäßig einfach vollkommen vermeidbare Gegentore, die dazu führen, dass sie die Spiele verlieren. Und St. Pauli holt am Ende aus solchen Spielen dann immer einen Punkt oder so, ne? Weil es halt einfach ein bisschen besser organisiert ist.
Ja, war auch aber schon oft genug so, dass sie gut gespielt haben und am Ende dann auch noch einen kassiert haben.
Ja, das stimmt.
Wer ist denn dein Spieler des Spieltags?
Mein Spieler des Spieltags ist Lukas Höhler. Von Freiburg. 2 Buden gemacht gegen Hoffenheim. Sein dritter Doppelpack in seiner Karriere, in seiner Bundesliga-Karriere. Und ich finde, für mich ist der gerade so...
Sein zweiter in dieser Saison.
Sein zweiter in dieser Saison, genau. Ja. Und der ist für mich gerade ein Symbol für das, was bei den Freiburgern so pünktlich zum Saisonende gerade so abgeht. Also ich fand ihn gegen Gladbach auch schon richtig gut. Und der war jetzt im Spiel gegen die Hoffenheimer auch... so total flexibel im Zusammenspiel mit Mansambi, der hat ja in der vergangenen Woche das Siegtor gegen Gladbach gemacht. Mhm. Jetzt legt er einen auf und es gibt auch noch eine Szene in der, ich glaube, das ist auf jeden Fall, steht es da noch 0-0, so 19. 20. Minute rum. Da ist auch wieder Doan, auch der richtig stark, bringt über rechts das Spiel in Fahrt und dann kommt Mansambi da im Strafraum, schickt irgendwie die komplette Hintermannschaft der Hoffenheimer zum Eiersuchen und schießt gegen Pfosten. Und das ist einfach so dieses variable, flexible, dafür ist für mich jetzt gerade Lukas Höhler so ein bisschen das Symbol, weil er ja auch eigentlich gar nicht so unter Verdacht steht, so ein, ich sag mal, so dynamisch zu sein.
Mhm.
So, und das ist so eine Entwicklung, die jetzt gerade Freiburg nimmt. Auf den letzten Metern, auf einmal haben sie so ihre Trägheit so ein bisschen abgelegt und sind auf einmal in der Offensive total variabel und da ist natürlich nicht nur Höhler dran beteiligt, sondern auch wieder Doan überragend gut. Aber für mich Höhler auch mit seinen Buden dann halt das Symbol dafür.
Also ich merke, du vergibst an jeden einzelnen Freiburger Spieler den Award, musst dich aber für einen entscheiden.
Ja, merkt man, dass ich Freiburg gut fand an diesem Wochenende?
Ja, ich glaube, Freiburg fand sich auch ganz gut. Die sind nämlich jetzt Fünfter. Mhm. Das wäre ja ein europäischer Platz.
Ja.
Damit könnte man, glaube ich, gut
leben. Hätte ihnen nicht zugetraut, dass sie nochmal die Kurve kriegen.
Es sind aber halt auch noch 4 Spieltage und Freiburg spielt noch gegen Wolfsburg, okay. Aber gegen Leverkusen, Kiel, weiß man auch nicht, um wie viel es da für Kiel noch geht. Und am letzten Spieltag gegen Frankfurt.
Ja, für Kiel wird es um noch was gehen. Leverkusen ist finished. die Eintracht, für die wird es am Ende wahrscheinlich auch noch, das vielleicht sogar nochmal ein richtiges Champions-League-Duell.
Das könnte sein, ja. Aber weißt du, wer auch einen Award verdient hätte, für den wir aber leider gar keine Kategorie haben? Nee. Dieser Mann, der an der alten Försterei immer den Spielstand reinschiebt. Ja, also stimmt. Die haben ja noch so dieses richtig alte Häuschen, dann geht ein Fenster auf und er schiebt dann halt so, wenn ein Tor fällt. Und unser Tor des Spieltags, da sind wir uns beide einig, weil es da die meiste Auswahl gibt zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. 4-4 schon in der ersten Hälfte. Und das ist ein neuer Rekord.
Welches Tor nimmst du?
Ich würde das von Dennis Undaff nehmen. Nicht, weil es das Schönste ist, finde ich eigentlich nicht. Also war ein okayes Tor, aber weil es sein erster Treffer seit dem 18. Januar mal wieder war. Der hatte ja eine echte Torflaute und der war auch richtig begeistert von dem Spiel.
Gefühlt war ja jede 2 Minuten ein Tor. Und irgendwie, Hauptsache wir sind in den Geschichtsbüchern der Bundesliga. Nein, Spaß. Aber trotzdem hätten wir gerne gewonnen, aber es ist natürlich eine kranke erste Halbzeit gewesen. Und ich glaube, da hat jeder Fan, der im Stadion war oder vom Fernseher war, heute ein geiles Spiel gesehen.
Ja, andererseits hat Stuttgart schon zum 9. Mal in dieser Saison eine Führung verspielt. Also waren ja zwischendrin, jeder war ja mal in Führung in diesem Spiel, aber Stuttgart halt zwischendrin auch. Ja, was ist dein Lieblingstor gewesen?
Also dann nehme ich das von Leopold Querfeld. Das ist auf jeden Fall das Schönste aus dem Spiel, oder?
Ja, finde ich auch. Also da gehe ich
das
mit.
Ist ja wirklich, ich meine, so ein Tor macht er ja wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der nochmal einen in seiner Karriere macht. Der ist ja noch sehr jung.
Ja.
Aber das war ein überragendes Ding, da einfach aus 30 Metern vollkommen oben.
34 waren es, genau.
34 sogar, in den Knick reingehängt da oben. Also Wahnsinnsding. Aber generell muss man ja sagen, ich finde, man merkt das auch an dieser Reaktion von Dennis Undaff. So ein Spiel oder so ein Ergebnis gibt es natürlich nur dann, wenn es für beide so mehr oder weniger und nicht mehr so ganz viel geht.
Ne? Na gut, Union hat damit die Klasse gehalten, darf jetzt kommende Saison auch nochmal Bundesliga spielen und das war ja auch das Ziel, sagt auch Steffen Baumgart.
Wir sind ja einen Weg gegangen, bin jetzt ungefähr ein Vierteljahr hier und der Weg über sehr auch jetzt nicht, also jetzt freuen wir uns über eine Serie, aber wir wissen ja schon, dass der Weg steinig war. Jetzt haben wir aber einen Abschluss gefunden im ersten. Das heißt, wir haben das, was wir als Hauptziel hatten, den Klassenerhalt, haben wir erreicht.
Weißt du eigentlich, wie viele Expected Goals es bei diesem Spiel gab? Hast du das nachgeguckt?
Ja, habe ich.
Dann sag's.
1,4 zu 1,3.
Ja.
Ja, das sagt viel natürlich auch über die Tore aus, die da gefallen sind. Ne? Also
ja, viele Standards ja auch. Aber viele Traumtore auch dabei. Also das ist wirklich was. Guckt euch die Zusammenfassung nochmal komplett an. Das ist schön einfach. Und es reicht ja, wenn ihr euch die erste Hälfte anguckt.
Ja, also es war Werbung für die Bundesliga auf jeden Fall.
Finde ich schon, ja. Aber mein Gewinner des Spieltags kommt trotzdem aus der zweiten Liga. Und zwar ist das der erste FC Magdeburg.
Ach.
Den begrüßen wir zurück auf dem Relegationsplatz. Hat davon profitiert, dass Elversberg und Düsseldorf sich die Punkte geteilt haben. Damit die Magdeburger jetzt wieder Dritter und nur 4 Punkte hinter dem Hamburger SV.
Wobei Regensburg auch echt ein dankbarer Gegner war diesmal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Magdeburg spielt das aber auch einfach souverän, weil wir haben eben drüber gesprochen, es sind schon andere über Regensburg gestolpert. Und
ja, wenn sie es wollten, so wie Schalke. Also, ja, also muss man ja wirklich
sagen.
Ey, aber
Regensburg, also die haben die vergangenen beiden Spiele gewonnen. Die haben schon nochmal gewunken, so ey, wir wollen vielleicht doch in dieser Liga bleiben.
No offense gegen Regensburg, alles gut, aber 1 Punkt in 15 Auswärtsspielen und zum Beispiel musste Magdeburg 10 Kilometer weniger, etwas mehr als 10 Kilometer weniger laufen in diesem Spiel, als sie sonst im Durchschnitt laufen. Also
ja, okay.
Das war schon ein bisschen, hatte schon ein bisschen Trainingsspiel-Style so vom Gefühl.
Ja, haben sie ja dann auch so nach dem 2-0 so ein bisschen nur noch verwaltet. Das hat dann
und Martin Kars zum ersten Mal nach 5 Spielen wieder getroffen. Das ist mit Sicherheit jetzt für einen Schlusssport der Saison auch nicht schlecht.
Ja,
würde
wobei
ich mal vermuten.
Ich würde auf gar keinen Fall unterschreiben, dass Magdeburg nachher auf dem Relegationsplatz steht. Nicht, weil ich nicht denke, dass sie da stehen könnten, sondern einfach, weil dahinter 1 Punkt weniger steht Elversberg, Paderborn, Düsseldorf, alle nur 1 Punkt hinter Magdeburg. Kaiserslautern auf Platz 7 ist auch nur 3 Punkte hinten dran. Also die zweite Liga bleibt spannend.
Ja, definitiv. Und auch so ein bisschen überraschend immer, ne, an verschiedenen Stellen. Mhm. Also Paderborn zum Beispiel, jetzt zum ersten Mal nach 3 Spielen 3 Niederlagen in Folge wieder gewonnen.
Ja, weil Lukas Kwasniok gesagt hat, dass er aufhört. Jetzt geben sie sich nochmal Mühe im Endspurt. Wer ist denn dein Gewinner des Spieltags?
Mein Gewinner des Spieltags, ganz klar die Bayern.
Weil?
Ja, also ich hatte ja gesagt, Heidenheim wird was holen gegen die Bayern.
Stimmt.
Und ich saß hier mit Tobi vorher, hab gesagt, komm, was machen wir? Gehe ich jetzt auf Heidenheim oder gamble ich auf Kiel? Und sind wir ganz ehrlich, hätte ich gesagt, Kiel punktet gegen Leipzig, dann wäre es genau andersrum gewesen. Ja. Also liebe Kieler, habe ich sehr gern gemacht.
Ja.
Aber insgesamt muss man sagen, die Bayern hätte ich wirklich nicht erwartet. Total fokussiert, tolle Intensität. Ich finde auch, also überhaupt alle vier Offensiven, die da gespielt haben mit Gnabry, der aus so einer Zentrumsrolle, das fand ich total gut. Richtig stark. Coman und Olise, Kane. Naja, ist natürlich alles viel zu schnell und viel zu wild für Heidenheim gewesen. Man muss aber auch dazu sagen, finde ich, also damit sowas passiert, dass Heidenheim gegen die Bayern Punkte braucht, natürlich Heidenheim einen richtig guten Tag und die Bayern brauchen einen schlechten. Mhm. Und es war ganz genau umgekehrt. Also Heidenheim hat meiner Meinung nach auch eins der schwächsten Spiele in dieser Saison gemacht. 5 Kilometer weniger gelaufen als die Bayern. Total ungewöhnlich. Auch fast 5 Kilometer weniger als der Saisondurchschnitt der Heidenheimer selbst.
Mhm.
Fast 50 Zweikämpfe weniger bestritten als im Saisondurchschnitt. Klar, kamen auch kaum in die Zweikämpfe, weil die Bayern einfach viel zu schnell waren. Aber das hatte schon ein bisschen was von, also vielleicht fand ich das auch allein so oder habe ich das selbst allein so empfunden. Aber es hatte ein bisschen was von vorher abschenken, oder?
Naja, vorher abschenken würde ich jetzt nicht sagen. Sie hatten ja auch ihre Chancen. Jonas Obig hat auch stark gehalten. Der hat zum ersten Mal jetzt, im sechsten Anlauf hat er zum ersten Mal die Null gehalten. Genau, ja. Also auch einen guten Tag gehabt. Er hatte jetzt wirklich nicht viel zu tun und die Abwehr war auch löchrig. Aber ich meine, es war halt einfach ein Abstiegskandidat gegen den wohlkommenden Meister, so wie es gerade aussieht.
Der auch wirklich gespielt hat wie der kommende Meister, ja, im Gegensatz zum Verfolger.
Ja, aber die Bayern haben bisher noch nie verloren, wenn Joshua Kimmich Kapitän war. Und der hat aber nach dem Spiel im Interview bei Jens Ottmann mal verraten, dass er eigentlich gar nicht so glücklich ist mit der Kapitänsbinde.
Ich habe sie tatsächlich vergessen in der Halbzeit. Aber ich bin nicht ganz zufrieden mit der Binde, beziehungsweise mein Oberarm und die Binde, die passen noch nicht ganz zusammen, da müssen wir noch dran arbeiten.
Noch ein bisschen mehr pumpen.
Ja, entweder mehr pumpen oder irgendwie eine kleinere bestellen.
Ich bin mal gespannt, ob wir den Hulk Kimmich dann in der kommenden Saison sehen oder ob sie eine kleinere Binde finden.
Ja, wenn das größte Problem gerade ist, dann läuft's alles.
Ja, läuft auf jeden Fall, weil Leverkusen auch so ein bisschen abgeschenkt hat, was den Meisterschaftskampf angeht, oder? Also 1:1 auch St. Pauli kann passieren. St. Pauli hat ja schon öfter gezeigt, dass sie auch mit Top-Teams mithalten können, wirklich ein gutes Spiel abliefern können. Aber meistens hat sich St. Pauli dann am Ende ja gar nicht belohnt. Und diesmal schon trotz 0:1 Rückstand nochmal 1:1 gespielt.
Ja, das ist auch wieder so ein, ja, ist auf jeden Fall ein Kopfthema bei Leverkusen, hast du gemerkt, ne? Also sie haben ganz lange, haben sie es hingekriegt, die Intensität von St. Pauli zu halten. Dann gehen sie auch natürlich durch Standardsituationen in Führung. Aber dann merkst du, im Laufe der zweiten Halbzeit haben sie halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, vom Kopf her vermute ich, dagegen zu halten. Und dann auf einmal werden auch so die Abstände, auch was die Statistiken angeht, deutlicher. Und St. Pauli erkämpft sich einfach den hochverdienten Ausgleich. Mhm. Und ja, Flo wird's hin, Flo wird's her, das war's jetzt.
Aber hast du das gesehen, wie St. Pauli, wie die Spieler so fast gelacht haben, als sie diesen Ausgleich...
Als das Tor gefallen ist, ne?
Ja, und ich meine, St. Pauli hat ja auch eine Ultra-Fan-Freundschaft mit den Bayern. Da können sie sich bei St. Pauli bedanken, dass es jetzt dann vielleicht einen Spieltag früher schon entschieden ist.
Ja, wobei nicht am kommenden schon, sondern nee, erst
im Moment sind es 8 Punkte. Genau, ja. Am übernächsten dann. Leverkusen spielt jetzt noch gegen Augsburg, Freiburg, dann Dortmund und Mainz.
Ja.
Und das war es mit dem Bundesliga-Update für heute. Ne? Ich habe nochmal durchgezählt. Wir haben alle Spiele vollzählig besprochen. Jetzt kommt eine Woche ohne Fußball, also zumindest ohne Champions League, ohne Europa League, ohne DFB-Pokal. Und uns gibt es auch erst am Donnerstag wieder.
Ja.
Bis dahin müsst ihr ohne uns klarkommen.
Das ist natürlich nicht Spaß für uns.